Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Für den heutigen Podcast habe ich mit dem Chef von Baufi24 gesprochen. Thomas Peters hat Karriere in der Bankenbranche gemacht. Er war lange Jahre bei der Direktbank ING, zuletzt als Strategiechef und wechselte dann zu der Baufinanzierungstochter Interhyp ins Management. Vor rund 2 Jahren wagte er dann den Neuanfang und wurde CEO vom Interhyp-Konkurrenten Baufi24, der nun gerade Geld von Private Equity Investoren erhalten hat, um im Markt richtig anzugreifen. Im Podcast habe ich mit ihm darüber gesprochen, wie er den Immobilienmarkt zurzeit sieht, wie er den Aktienkursabsturz beim Konkurrenten Hypoport beurteilt und wie er die Chancen der Blockchain für die Baufinanzierung sieht. Los geht's! Hallo Thomas, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Als erstes würde mich mal interessieren, wie hast du den 22. September erlebt?
22. September ist letzte Woche.
Ja, genau. Ja. Ich glaube, war für die Branche ein relativ schwieriger Tag.
Gab der Tag der Kommunikation von Hypoport, war das der Tag?
Genau, da hat quasi euer Konkurrent Hypoport seine Jahresprognose ausgesetzt und seitdem ist der Kurs knapp um 50% eingebrochen. Und man merkt schon, das hat die ganze Branche drumherum auch ein bisschen verunsichert. Deswegen, genau, wie hast du den Tag erlebt?
Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht war nicht überrascht von, also dass man sagt, in dem Markt ist gerade schwierig. Das war jetzt keine Überraschung. Ich war ein bisschen überrascht von wie es kommuniziert wurde. Aber es ist in der Branche, glaube ich, ein großer Player, der einen guten Job macht. Und es ist, glaube ich, der Markt ist gerade ein bisschen undeutlich für alle. So krass hatte ich es jetzt nicht gesehen. Insofern es ist nicht so, dass ich mich den ganzen Tag beschäftigt hat. War es nicht
okay,
so.
Okay. Aber wie ist denn die Lage bei euch aktuell?
Generell wachsen wir dieses Jahr weiterhin. Momentan ist der Markt langsamer, merken wir alle. Warum ist das? Wir haben steigende Zinsen und obwohl es deutlich mehr Angebot gibt in Häuser, die zum Verkauf stehen oder Objekte, die man verkaufen will, sind da Kaufpreise gewünscht, die noch von vor den Zinsanstieg waren, was ich verstehen kann, weil man immer den Peak im Kopf hatte. Und das heißt, es gibt eigentlich ein Mismatch zwischen erwarteten Kaufpreis und mögliche Finanzierung oder Bezahlbarkeit durch den Käufer. Weil durch die höheren Zinsen hat man natürlich alleine schon dadurch eine höhere Belastung. Dazu kommt noch logischerweise, dass Menschen noch etwas weniger in der Tasche haben durch Inflation, Gaspreise, auch unklarer, glaube ich, bei manchen möglichen Käufern, sodass man schon mehr Eigenkapital jetzt mitbringen muss, das sehen wir auch, um sich ein Haus oder eine Wohnung leisten zu können.
Was ist da so die Hausnummer, die ihr ungefähr ansetzt?
Aber generell bringen die Leute jetzt schon 10% mehr Eigenkapital mit, also wenn meistens wollen die Leute schon 20% jetzt selbst finanzieren. Wenn im Schnitt 400.000 Euro für eine Wohnung gezahlt werden würde, dann wäre das 80.000 Euro, ja, die man auf die hohe Kante haben muss. Das wäre dann nicht in große Innenstadtlagen, da wäre das noch viel teurer. Insofern glaube ich, wie viele Menschen haben dann 80.000, 100.000 Euro auf dem Sparkonto liegen? Weniger Menschen, glaube ich. Das sorgt dafür, dass die Anzahl möglicher Käufer gerade weniger sind als die Verkäufer, was jahrelang umgekehrt war.
Ja. Wie könnte sich dieser Mismatch praktisch auflösen? Heißt es, dass die Verkäuferseite irgendwann zur Besinnung kommt und die Preise runternimmt? Oder?
Ja, wir haben über Jahre gesehen, dass eigentlich die Anzahl Transaktionen im Markt gleich waren, über 30 Jahren. Und natürlich Zinsen hoch, Zinsen runter, aber grob war das immer gleich.
Eine Million, so, ne?
Ja, eine Million Transaktionen im Jahr, so grob. Jetzt haben wir 10 Jahre lang gesehen, dass eigentlich die Zinsen hochgingen und man das nicht mehr gewöhnt hat, dass wenn die Zinsen hochgehen, die Preise ein bisschen runtergehen. Bei Kapitalanlegern merkt man es sehr gut, sehr einfach. Wenn es sich nicht mehr rechnet für einen Kapitalanleger, sehr rational, dann wird der Deal nicht stattfinden. Das ist ein Markt, der sich dadurch auch schneller anpassen kann, weil es ist sehr rational. Also mit dem Zins, der da ist, gibt es mir noch eine Mietrendite? Ja, nein. Das ist sehr einfach. Bei Privatkäufer ist aber und Verkäufer ist es viel emotionaler. bin ich bereit, den Preis herunterzubringen? Glaube ich, dass der Markt wieder hochgeht? Wann? Wie lange habe ich Geduld, Zeit? Es ist viel unklarer und momentan sind wir in dieser Phase erwartbar, aber also momentan alle erwarten, dass die Zinsen noch ein bisschen hochgehen. Also höhere Immobilienpreise werden wir nicht sehen, die werden alle ein bisschen runterkommen.
Okay, und auch gleichmäßig runterkommen oder je nach Region?
Auch da wieder, meistens sagt man Lage, Lage, Lage. also der Punkt ist, wenn Sie in der Innenstadt von Hamburg oder München was kaufen wollen, da gibt es noch immer genug Kandidaten mit genug Kapital. Da wird sich der Preis nicht mehr hochgehen, glaube ich, aber sicher stabilisieren und ein kleines bisschen runtergehen. Aber in Gebiete, wo wenig Nachfrage ist, werden Sie deutliche Preisrückgänge sehen.
Glaubst du denn, dass der Verkaufsdruck perspektivisch auch zunimmt, weil Leute praktisch ihre alten Kredite nicht mehr bedienen können wegen der steigenden Zinsen? Ich hatte mal mit einem Bankberater gesprochen, den ich ganz gut kenne, und der sagte, dass ein paar seiner Kundinnen und Kunden ihn jetzt schon ein bisschen verzweifelt teilweise anrufen. Glaubst du, dass das ein weiterer Effekt sein könnte?
Also eigentlich, dass die Anzahl Zwangsversteigerungen quasi durch den Banken dann steigern würden.
Oder sozusagen Notverkäufe, kann man sagen.
Also eigentlich sehen wir über die Jahren her in den deutschen Markt nicht, dass die Risikokosten für Baufinanzierung sind sehr niedrig, ja, über Jahre hinweg. Meistens rechnen die Banken sehr konservativ, also mit guten Pauschalen, aber auch mit implizite Tilgungsraten, die auch höhere Zinsen absorbieren können. Also das sehe ich jetzt auch nicht struktureller als ein Thema. Also und die Menschen, die jetzt 10 Jahre her finanziert haben, die jetzt wieder landen, die landen ungefähr, weil ich es selber 10 Jahre her mal finanziert habe, noch was, ungefähr den gleichen Raten wie damals. Also eigentlich würde ich mich wundern, wenn da großen Themen aufkommen würden.
Ihr habt jetzt ja gerade, seid ja dabei, 3 Unternehmen zusammenzuschließen. Du mit Baufi24. Stellt ihr da bestimmte Projekte jetzt ein bisschen in Frage? Spart ihr? In der Branche gibt es sicherlich auch einige Entlassungen. Also hinterfragt ihr eure ursprünglichen Pläne?
Also ich glaube, ein guter Unternehmer guckt immer nach, wie läuft das Geschäft und wie passen wir uns dann an? Ab und zu geht's hoch, ab und zu geht's ein bisschen runter. Das ist das Übliche. Große, also Schockmaßnahmen machen wir nicht. Also wir sind weiterhin in Oktober starten über 40 neue Kollegen. Also das zeigt, dass wir weiter auf Wachstumspfad sind. Aber natürlich guckt man immer, okay, ist es sinnvoll alles, was wir machen? Wie erwarten wir den Markt? Wie können wir uns noch besser aufstellen? Machen wir schon, aber nicht keine Negativszenarien.
Okay, und wie gesagt, rechnet für das ganze Jahr auch noch mit weiterem Wachstum jetzt?
Genau, also wir erwarten schon Wachstum auf Jahresbasis weiterhin, um genau zu sagen können, wie wird jetzt der Markt sich bewegen. Am Ende werden die Menschen langfristig immer weiter Immobilien kaufen, ob das jetzt mal ein Quartal ein bisschen langsamer geht. Letztes Jahr im Sommer war es auch ein bisschen langsamer. Nach Corona-Lockdown sind alle Menschen auf einmal in Urlaub gegangen, war Baufinanzierung kein Thema mehr. Das sind Phasen, da muss man erstmal durchgehen. Das kann man erwarten. Nicht jedes Quartal ist gleich gut im Geschäft. Q1 war sehr, sehr gut. Q2 war okay. Das Q3 dann mal langsamer ist, ist okay.
Sprecht ihr da eigentlich auch über absolute Zahlen? Quartale jetzt liefen, Volumen, was sozusagen bei euch hängen geblieben ist.
Wir liefern eigentlich nur die Jahreszahlen raus. Also, wie gesagt, und wir erwarten, dass wir dieses Jahr weiter wachsen. Also ich glaube, wir haben letztes Jahr beim Zusammengehen und die Gründung von Bildhauser habe ich die Zahlen genannt und wir erwarten, dass wir eigentlich über diese Zahl von letztes Jahr liegen. Das ist unsere Erwartung.
Okay. Ja. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen zu eurem eigentlichen Geschäftsmodell. Mit Baufi24 vermittelt ihr Immobilienfinanzierung. Es gibt sozusagen Franchise, also wirklich Büros, wo Menschen sitzen, die dann bei dem Verkauf beraten. Generell, wenn man sich diesen Markt anguckt, ist er an vielen Stellen ja noch nicht digital. Warum lässt sich dieser Prozess nicht noch weiter digitalisieren? Warum gibt es nicht einfach eine App, mit der ich das alles abwickeln könnte?
Ja, haben wir schon mal getestet. Also ein Kunde, mehrere Baufinanzierungen gemacht, sehr stark, also erfahren. Das ist schon mal der Unterschied mit den meisten Kunden, die sind ja nicht erfahren in dem Prozess. Aber auch die Person sagt am Ende, ich sag mal, hier klicken und dann die Rate 1.000 Euro im Monat zahlen. Dann hat der Kunde gesagt, jemand soll nochmal drauf schauen. Also alleine schon zur Sicherheit war der Wunsch, nochmal jemals nochmal drauf schauen. Und das war jemand aus der Finanzindustrie. Generell ist das Thema, aber es fehlt die Erfahrung. Ja, damit meine ich, also ich, wenn man es praktisch vorstellt, dann kann man es sich gut merken. Also ich habe noch nie eine Immobilie gekauft. Ich kaufe zum ersten Mal einen und ich kaufe nur einmal in meinem Leben eine. Ja, die Summe ist, sagen wir, dass ich 60.000 Euro Jahresgehalt habe und ich zahle 400.000 Euro. Das ist ja also achtmal mein Jahresgehalt mit alle Kosten dazu. Das ist für mich, ich verschulde mich lebenslänglich. Ja, das macht Menschen unsicher. Punkt eins. Das zweite ist, ich frage mich, ich komme dann bei so einem Berater und sage ich, ich will so viel zahlen für das Haus. Dann sagt er, meinen Sie, ist der Preis okay? Das ist die erste Frage, die kommt an unseren Berater. Sagt er, ja, in der Region ist gut. Deswegen regional ist wichtig, weil dann kann man verstehen, ich kenne die Region, das passt, der Preis. Okay, ja, es ist ein Haus aus den 70ern. Was mache ich neu? Dämmung, Fenster, Böden, Heizung, Bäder, Küche, das sind so die Themen, die aufkommen. Dann fragt der Berater, was haben Sie dafür vorgesehen? Sagt der Kunde, was meinen Sie? Ne? Okay, was meinen Sie? Also erstmal, ist der Preis richtig? Dann, was meinen Sie für die Renovierung? Und dann fragt der Berater, okay, gut, dann lass uns so diese Summen ansetzen. Dann kommt das Thema, wie lange wollen Sie finanzieren? Sagt sie, was, kommt wieder die Frage, was meinen Sie? Was machen die anderen? Ne? Und das kann man natürlich alles in Apps abbilden. Aber es geht sehr viel um, ich bin für mich unsicher in dem Gesamten. Und das, die, so, Technologie wird das bestätigen nochmal. Ich glaube, Leute gucken da nochmal drauf oder vorher. Aber brauchen nochmal einmal die Gesamtbestätigung für ihren Fall, weil jeder Fall ist anders. Ich gehe in Elternzeit, ich erbe was, ich habe eine Lebensversicherung, ich wechsle den Job. Jede menschliche Situation ist anders. Und dann, wie lange wollen Sie finanzieren? Gut, was meinen Sie? Dann, wie viel wollen Sie tilgen? Das heißt, ach, tilgen. Was ist Tilgung? Ja, Sie müssen auch das Kapital zurückzahlen, nicht nur die Zinsen. Ach so, wie viel wollen Sie machen? Dann kommt wieder die Frage, was meinen Sie? Was machen dann die anderen? Na, dann sagt man, die BaFin sagt meistens 2% vor. Also.
Aber genau das könnte man ja zum Beispiel abbilden, dass man sagt, genau, so das, und so viel Prozent.
Das gibt's
macht
auch. Das haben wir auch online, das gibt's auch alles. Aber trotzdem wollen Leute am Ende nochmal einmal die Bestätigung. Ich glaube, am Ende ist die Technologie und das Thema Mensch das, was die Sicherheit gibt. Ja, also mal, okay, ich habe objektiv bestätigt bekommen und ich denke immer, ab wenn das Wort vollstreckbare Grundschuldbestätigungsurkunde kommt, ab dann sagt der Kunde immer, ich brauche nochmal eine Hilfe. Ja, weil beim Thema Notar haben noch die Menschen sind alle ein bisschen überfordert und die Menge an Unterlagen, die gefragt werden, und da freut man sich über eine Hilfe. Ja. Ja, das ist das Thema, was wir merken, ist generell diesen Markt. Also wir merken, Menschen wollen noch mit jemandem sprechen, weil es so ein bisschen regionales Geschäft ist und weil es geht um Vertrauen. Und generell merken wir, dass diesen Markt, wenn wir ins Ausland schauen, wird 75% des Geschäfts gemacht durch Vermittler, 25% durch Banken. Und in Deutschland ist es fast genau umgekehrt. Wir sind schon bei über 30% am Vermittlergeschäft, aber wir merken, dass das Vermittlergeschäft wächst und die Banken ihre Vertriebskapazitäten immer wieder mehr verkleineren, merken wir durch Filialschließungen und so. Und der Trend wird weiterhin dahin gehen. Deswegen sehen wir in den Markt eine große Chance und wir merken, dass der Kunde auch bei aller Technologie sagt, ich will das schon online alles eintragen können und damit rumspielen, aber für meine Gesamtsituation muss nochmal jemand draufschauen, dann möchte ich eine Bestätigung.
Ja, aber zum Beispiel Interhyp, wo du ja auch warst, machen das ja viel mit Video eher wahrscheinlich auch so ein Mix aus beiden. Du glaubst aber trotzdem, dass das Büro und die sozusagen Vor-Ort-Präsenz trotzdem weiterhin wichtig ist.
Also Vertrauen geht am besten, wenn man sich gegenüber sitzt, wie wir beiden jetzt. Also Vertrauen geht am besten, wenn man das so macht. Per Video kann man ein bisschen was machen. Es ist besser als Telefon, aber es ist nicht so gut wie Face-to-Face. Es ist tatsächlich so. Und im Vertrieb geht es dann darum, Konvertierungsraten und die basieren am Ende auf Vertrauen und das funktioniert am besten face to face. Also auch wenn natürlich wir auch Video nutzen und alle im Markt, also das ist keine anders, ist es so, dass die Konvertierung am besten ist, wenn sie Menschen sehen, weil da am einfachsten Vertrauen aufgebaut wird.
Okay, das heißt, ihr wollt dieses Franchise-Netz auch noch weiter in Deutschland aufbauen?
Absolut, absolut. Wir sind weiterhin dabei, stark auszubauen, weil idealerweise es regional sehr verteilt ist, sodass man sehr nah an den Kunden sitzt und an den Regionen, dass man den Markt auch kennt. Das erwarten die Kunden und deswegen muss man da sein, wo der Kunde ist. Natürlich mit guter Technologie. Das geht nicht anders. Die Erwartung von Kunden kommt aus die schönen Sachen des Lebens. Reisen, shoppen. Ja, also was sie gewöhnt sind von den Shopping- und Reisewebsites, das erwarten sie eigentlich auch von alles andere. Ja. Keiner träumt von Baufinanzierung. Baufinanzierung ist ein notwendiges Gut, um den Traum vom eigenen Haus zu kriegen. Ja, das ist der Traum. Die Baufinanzierung ist kein Traum, aber die Erwartung ist dann schon, dass ich das machen kann, was ich eigentlich online bei den anderen tollen Sachen machen kann, bei den Shopping-Websites oder bei Zalando oder bei Booking. Das ist, was man erwartet. Deswegen, die Technologie muss dabei sein, sonst fällt man raus. Aber die menschliche Bestätigung, weil es so eine große Summe ist, sogar bei sehr Erfahrenen, wie vorhin beschrieben, ist echt da noch.
Ich meine, ein weiteres Problem ist ja sozusagen, dass die Vermittlung, das kann man ja vielleicht irgendwie so noch vergleichen. Der Punkt ist ja, wenn man dann sich für eine Sache entschieden hat, dann kommt ja von der Bank, selbst von relativ digitalen Banken, kommt dann noch ein riesen Batzen an sozusagen Unterlagen. Und da ist ja vieles auch noch nicht digital.
Ja, genau.
Also dieser zweite Teil, wenn man sich dann mal entschieden hat, ist ja nochmal ein weiteres Thema, der wenig digital ist wahrscheinlich.
Ja, genau. Also in den Banken ist, glaube ich, da sind wir noch sehr auf Manufaktur unterwegs. Also es wird auf jeden Fall noch einzeln angeschaut und es ist noch nicht mehr sehr industrialisiert. Man kann sich immer fragen, wie viel Fertigungstiefe bräuchte es da? Also kann man das optimieren? Also ich würde mich schon freuen, wenn die Grundbuchämter alle einen digitalen Zugang hätten, das würde vieles für vielen vereinfachen. Notare, Grundbuchämter, wenn das alles digital beieinander wäre, weil natürlich sehr viel Papier fließt und sehr viel Daten neu manuell überschrieben werden. Und das ist auch eine Fehlerquelle und natürlich auch eine Ineffizienzquelle. Und die Frage ist, kann man solche Sachen optimieren? Weil natürlich wird noch viel Papier gebraucht in dem Prozess. Das ist, also, die kommen nicht unter, also 10 Dokumenten sind immer da. Und wie gesagt, sehr schwierige Namen, Dokumente, die man noch nie gehört hat, Zweckerklärungen, die Kunst- und Bestellungsurkunden, solche Sachen sind natürlich auch dann ja nicht für jeden Kunden Standard und regt auch auf. Deswegen auch wieder braucht man Hilfe. Und die Frage auch für Banken natürlich eine Riesenarbeit, um all diese Dokumenten zu analysieren, zu verstehen. Also generell ist, glaube ich, in dem Prozess in den Banken noch ein großes Potenzial, um die zu helfen.
Mhm. Ihr habt ja schon vor längerer Zeit Loanlink, ein Startup gekauft mit Baufi24. Welche Rolle spielt das in diesem ganzen Setup?
Ein sehr wichtiges Setup, sehr wichtiges Thema. Loanlink hat eine eigene Software entwickelt, Finlink. Ne? Deswegen haben wir die Firma jetzt auch Finlink genannt, nach der Software. Finlink ist ein CRM, ich sage immer Salesforce für Baufinanzierer, Baufinanzierungsvermittler, über 1000 Nutzer täglich, die einfach ihre Baufinanzierung damit abwickeln. Insofern das ganze Antragsgeschäft, wie es üblich im Markt ist. Ja, insofern sehr wichtig, auch für uns als Software, um einen guten Vertrieb machen zu können. Wir haben natürlich den Anspruch, um die beste Vertriebssoftware zu haben, weil, wie gesagt, der Kunde seine Erwartungen steigen auch immer weiter durch die anderen Erfahrungen im Markt. Und wir glauben, dass wir mit Finlink eigentlich den ganzen Markt in den gesamten Prozess noch echt besser unterstützen können, als das, was bisher gemacht ist.
Mhm. Ihr habt jetzt ja im Zuge dieses Deals auch 30 Millionen reserviert für Zukäufe und weitere Aktivitäten. Was habt ihr da so im Blick?
Wir sind ja ein Wachstumsunternehmen, also es wäre logisch, dass wir investieren in Wachstum.
Also es ist jetzt nicht nur für Zukäufe, sondern auch für...
Nein, es ist maximal für Wachstum, also okay. Organisches Wachstum. Also es ist eigentlich nicht momentan, also es ist nicht so, dass wir anorganische oder Zukäufe geplant haben, anorganisches Wachstum geplant haben. Das Ziel ist eigentlich, einen guten Plan umzusetzen und sowohl in der Technologie, weil ich glaube, wir haben ein paar gute Lösungen für Banken, als auch in der Vertrieb, stärker zu wachsen. Insofern maximal organisch gedacht, nicht im Sinne von Zukäufer.
Okay. Ja. Es ist jetzt ja so, dass es zwei große Player im B2C-Markt gibt. Einmal Interhyp, bei dem du ja auch längere Zeit warst, und Dr. Klein von dem besagten Hypoport. Ihr seid die Nummer 3 im Markt aktuell. Wie wollt ihr da anschließen? Wie wollt ihr, also man muss ja in der digitalen Welt immer fragen, wie differenziere ich mich auch und wie kann ich die großen Plattformen angreifen?
Ja, wie gesagt, wir kooperieren gut mit beiden Plattformen. Also mit Finlink sind wir sehr kooperierend unterwegs, mit allen Plattformen. Wir selber nutzen auch die Plattformen selber. Insofern, wir sind, ich glaube, es geht nicht um gegen was zu sein. Es geht darum, gibt es Platz im Markt. Ne? Und wie ich vorhin beschrieben habe, wenn wenn wir einen Markt haben, der 30-40% nur Vermittler hat bisher und das nach 75% gehen wird, dann ist da Platz in den Markt. Also es geht nicht darum, dass man jemand verdrängen muss. Also am Ende, was passiert im Markt ist, dass, ich glaube, wir haben einen Marktanteil von 200% oder so, Dr. Klein 3 und ein Typ 6, also eigentlich sehr, also noch in Summe 10% grob. Das heißt, da ist Platz genug im Markt, man muss keinen verdrängen und ich glaube, wir kennen einander auch alle und wir sind auch wenig in Konkurrenz miteinander. Meistens konkurriert man mit der Hausbank und da der Markt mehr und mehr verschiebt durch den Vermittler, weil Banken ihre Vertriebe schließen, ist der Platz da. Wir müssen nur diese Plätze einnehmen, sorgen, dass wir stark genug wachsen im Vertrieb, um zu sorgen, dass wir bei dem Kunden sind. Und insofern ist es nicht gegen jemand wachsen, sondern eher sagen, da kommt viel Platz frei im Markt, lass uns einen Teil davon nehmen.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Aber was sind strukturell gesprochen dann eigentlich überhaupt die Einstiegsbarrieren? Du sagst, ihr verwendet auch die Lösung der anderen praktisch. Eigentlich könnte doch dann jeder sagen, okay, ist ein attraktiver Markt, ich steige da irgendwie ein. Also wo sind die Barrieren?
Es geht ja in alle Märkte so. Also jeder kann überall einsteigen. Die
das Barrieren, stimmt, aber man sieht ja zum Beispiel in sehr fragmentierten Märkten, wie zum Beispiel bei Amazon, die Händler, irgendwann gibt es diesen Plattformeffekt, dass die Kunden dahin kommen, weil es das meiste Angebot gibt und die Händler dahin gehen, weil es sozusagen die meisten Kunden da sind. Also
genau, also die Barrieren sind natürlich Zugang zu Kunden. Das ist ja immer das Thema. Und ich glaube, wir haben über Jahren, also Baufin24 gibt es seit über 15 Jahre eine sehr gute Position im Online-Marketing aufgebaut. Also da sind wir Nummer eins in den SEO-Kanälen, sodass wir da natürlich einen sehr starken Zugang zu Kunden haben. Das ist natürlich was über lange Zeit aufgebaut werden muss. Das ist sicherlich eine Barriere, um ranzukommen. Technologisch glaube ich, man muss auch erstmal vorinvestieren in so eine mit der Technik, die wir haben bei Finlink, bevor man zu irgendwie eine Rendite kommt. Das ist auch immer wichtig, dass man das kann. Und drittens muss man dann sorgen, dass man ja Zugang hat zu unterschiedlichen Marketingkanälen. Wir haben jetzt mit Hütti und Rumpf einen Player, der sehr, sehr gut ist mit Makler, Bauträger. Kreditwerb ist sehr gut mit Makler, Versicherungsmaklern und so unterwegs. Baufi mit an den Digitalkanälen. Und damit hat man natürlich, sagen wir mal, sehr viele unterschiedliche Zugänge zum Markt, um an alle Seiten wachsen zu können, ohne sich zu stören. Und dazu meiner Meinung nach die beste Vertriebstechnologie zu haben, um dann zu sorgen, dass man eigentlich nach vorne kommen kann. Das bedarf viele Jahre Aufbau. Das wird ja in allen Marken, die wir haben, über viele Jahre aufgebaut. Viel Investment. Insofern, ich glaube, das Hauptthema ist dann auch, sie brauchen genug Berater. Also zum Beispiel, wenn mal, ich habe immer gedacht, in der Boomzeit von Fintech, wenn da so mal ein Player reinkommt, 500 Millionen auf Baufi, na, sagen wir es mal so. Sie können bestimmt mit 500 Millionen sehr viele Leads kaufen online, da werden sie eine Menge machen können. Aber sie können nur so viel Geschäft machen, wie sie an Berater kriegen, um zu konvertieren, weil digital in Deutschland konvertiert 0%. Es gibt keine digitale Baufinanzierungen. Erstens, weil es die Banken nicht anbieten und zweitens, weil es die Kunden noch nicht nehmen wollen, weil sie mit jemandem sprechen wollen. Das heißt, ihre 500 Millionen sind nur so schnell eingesetzt und konvertieren so schnell, wie sie Berater aufbauen können. Also, sie müssen noch Berater aufbauen. Das ist eigentlich der natural limiting factor.
Okay. Was hieße, dass zum Beispiel, also die Frage ist ja, wer wird der nächste Zugangspunkt in den nächsten 10, 15 Jahren sein, weil ja die Gen Z oder so tickt ja, glaube ich, einfach noch ein bisschen anders als die Generation, die jetzt vielleicht ein Haus kauft, wenn sie es dann überhaupt noch leisten können. Aber die Frage ist ja, was sind da dann die Zugangspunkte? Wie wird sich das verändern?
Naja, am Ende, deswegen glaube ich sehr, dass es wichtig ist, dass man einen guten Zugang hat, wo der Kunde dann auftaucht und oder er taucht auf bei einem Makler oder beim Sucher von einem Haus oder er taucht auf online, weil meine Sparkasse ist nicht mehr da und dann google ich. Also mein natürlicher erster Anlaufpunkt wäre nicht mehr da. Und da sind wir als erster positioniert, insofern glaube ich, sind wir da gut. Aber ob sie dann so eine große Entscheidung, die so viel Signifikanz hat, auch in Summe, sich trauen, alleine zu treffen, also alles, es ist nicht so, dass wir bisher merken, dass die jüngere Kundengruppe mehr digital machen will. Also natürlich wollen die, was wir merken, die wir haben so einen eigenen Kundenbereich, die Kunden spielen selber mehr rum, aber wollen am Ende trotzdem mit jemandem sprechen. Es ist nicht so, dass es auffällig ist, dass die Jüngeren digital laufen wollen.
Ja.
Und wir brauchen auch Digitalangebot von den Banken dann, ne? Wenn es das geben würde.
Ja. Ich hatte mal ein Interview schon vor längerer Zeit mit dem Valentin Steif, dem Gründer von N26. Und damals ging es auch so ein bisschen darum, wie weit kann man dieses Produkt eigentlich aufbauen, was ja im Moment noch sehr basic ist. Da hatten wir auch drüber gesprochen, so wird es irgendwann möglich sein, über N26 eine Baufinanzierung sich zu holen. Wie siehst du das? Welche Rolle können da Neobanken spielen?
Na, ich glaube, Neobanken sind sicherlich sehr bereit, immer zu pushen. Natürlich gab es schon Gespräche mit vielen Playern im Markt, auch die jüngeren und modernen Player, wie man das sehen würde. Was kann man machen? Und das Ziel ist, immer eine perfekte User Experience zu haben. Insofern, das ist natürlich sehr, sehr spannend. Dann ist noch immer die Frage, was ist genau machbar? Wollen diese Banken das selber auf ihre Bilanz nehmen? Das bedarf auch eine Menge Infrastruktur. Oder wollen sie eher vermitteln? Das ist noch ein bisschen unklar, wie man es machen will. Aber generell ist mein Gefühl, Banken kommen ja um die Baufinanzierung nicht wirklich hinweg. Weil generell in Deutschland ist sehr viel Spargeld. Und dann ist die Frage, wie lege ich das Bank das Bargeld an? Habe ich ein paar Möglichkeiten? Am Ende muss ich krediten. Natürlich nehme ich Staatsanleihen und ich muss irgendwie sorgen, dass ich meine Liquidität habe. Aber dann weiter kann ich es in unterschiedliche Formen von Kredit stecken. Es gibt Großfirmenkredite, das ist ein gutes Geschäft mit geringen Margen und die Frage ist, wie viel gebraucht wird. Dann ist KMU-Geschäft.
Also kleine und mittelständische Unternehmen.
Genau, kleine und mittelständische Unternehmen, das ist in Krisenzeiten immer, sind die Banken vorsichtig an der Seite. Insofern, dann hat man noch Ratenkredit, in Krisenzeiten auch ein bisschen vorsichtiger und sie kriegen sehr schlecht viel Volumen hin, weil es sind ja kleine Tickets. Dann bleibt die Baufinanzierung übrig. Sie können auch ein bisschen Structured Finance machen, also große Projekte, aber auch da, das hat auch ein Limit. Das heißt, dann sind sie eigentlich bei Baufinanzierung aus einigen 20-30% von der Bilanz von den Banken. Und wenn die Zinsen steigen, gibt es wieder mehr Spargeld. Also die Chance, dass man Baufinanzierung nicht mehr macht, ist klein, weil man braucht, es ist besichert, es bedarf weniger Kapital im Vergleich mit anderen Produkten und hat weniger Ausfallrisiken über die ganze Wirtschaftszyklen hinweg. Insofern ist es langfristig für alle Banken ein sinnvolles Produkt.
Hm. Siehst du denn aus anderen Märkten, zum Beispiel Asien oder USA, dass dieser Prozess irgendwie schon anders funktioniert? Oder ist das überall eine Kombination aus digital und menschlich?
Das Thema, also wie gesagt, generell ist es so, dass diese menschliche Beratung, dieses Vermittlergeschäft überall größer als in Deutschland. Also das ist ein genereller Trend. Interessanterweise, man würde denken, das ist digital, ist aber nicht so.
Aber wenn man sich so umhört, denkt man auch, dass eigentlich jeder irgendwie bei Interhyp oder Dr. Klein da drauf gekommen ist, aber es scheint ja immer noch ein kleiner Anteil zu sein. Ne?
Genau. Also es ist noch immer ein kleiner Anteil. Wie gesagt, die meisten Menschen gehen noch zu ihrer Hausbank. Ich vermute mit steigenden Zinsen, dass Menschen mehr rumschauen werden. Insofern, dass die vergleichen, die Kunden mehr bieten können momentan. Generell, was man im Markt sieht, also mehr Vermittlergeschäft sieht man international und man sieht ein paar, zwei Sachen ist das ein paar mehr digital, sagen wir mal, digitale Kreditentscheidungsmodellen in England oder in den USA entstehen und man sieht auch, dass da, sagen wir mal, die Fertigungstiefe von Banken ein bisschen anders verteilt wird. Das ist, was man sieht in den Märkten.
Das heißt dann schon automatisierte Kreditentscheidung oder wie?
Ja, das, oder Banken, die, sagen wir mal, manche Sachen, Services einfach teilen, weil sie sagen, das ist eine Infrastruktur für den Markt und nicht mehr als Einzelplayer das darstellen. Ja.
Okay. Wenn man sich so generell auf den Immobilienmarkt guckt, muss man ja sagen, dass viele Startups, die da gestartet sind, dass es sich nicht so schnell entwickelt wie jetzt im allgemeinen Fintech-Markt und alles ein bisschen langsamer funktioniert. Was ist da deine Sicht und deine Erklärung?
Du meinst in dem Baufinanzierungssegment oder?
Generell in alles rund um Immobilien. Also was unter PropTech gefasst wird.
Okay.
Da ist jetzt Baufinanzierung sicherlich noch ein sozusagen spezieller Teil. Aber es sind ja viele gestartet mit der These, dass sich auch diese ganze Branche digitalisieren wird. Und es ist an vielen Stellen sehr viel langsamer als jetzt zum Beispiel im pure Fintech-Markt.
Ja, gut, eine Baufinanzierung ist im Vergleich mit einer Aktie oder ein Payment sehr, sehr nicht standardisiert. Ja, also Baufinanzierungen sind nicht standardisiert, denn Aktienhandel oder Bezahlungen sind maximal standardisiert durch Börsen und durch die EZB, ja, also oder Zentralbanken. Bei Baufinanzierung sind sie ganz anders unterwegs. Auch diesen Häusermarkt ist jetzt nicht, wenn wir selber eine Wohnung suchen oder so, merkt jeder, das ist ja nicht so standardisiert, wie man das denkt. Insofern, ich glaube, das ist das Erste. Also es ist nicht so einfach, auf ein paar Standards zu setzen und mit gefokussiertes Kapital an guten Preisen, dann läuft's. Also, und es ist sehr, sehr regional. Man kann es nicht zentralisieren. Es ist sehr regional und Deutschland ist ja sehr groß. Und insofern, es gibt sehr viele unterschiedliche Player. Wie gesagt, man denkt dann, die Großen sind sehr groß, aber sind eigentlich prozentmäßig überschaubar. Und das ist die Frage, wie komme ich dann an den Massen dran? Ja, und ich glaube, das ist vermutlich das Thema, die Skalierbarkeit des Marktes für so ein PropTech. Es gibt sehr viele unterschiedliche kleinere Player, um Zugang zu haben. Es ist nicht eine Masse, wo man dann hingeht. Und ich vermute, dass das dafür sorgt, dass es vielleicht langsamer geht. Mhm. Gute Ideen habe ich viel gesehen. Manchmal wundert man sich, warum sie nicht durchsetzen.
Was fällt dir da zum Beispiel ein?
Ja, also ich glaube, jetzt ganz spezifisch eine Idee, wo ich denke, und ich will auch nicht manche Firmen zu nahe treten, das wäre ein bisschen, aber es gibt echt Sachen, die eigentlich echt Sinn machen würden, aber irgendwie kommen sie nicht durch, auch weil der bestehende Markt vielleicht hier und da noch konservativer drin ist oder lieber das nicht hat. Fahren. Aber am Ende, gute Ideen sollten sich immer durchsetzen können. Es ist ein verstreuter Markt. Ich glaube, das ist das Thema.
Mhm. Es gibt jetzt ja immer wieder Bestrebungen auch von Tokenisierung von Immobilien, dass man, die Idee ist praktisch, dass man auch kleinere Teile von dem ganzen Haus irgendwie handelbar macht und Liquidität quasi ständig verfügbar macht. Glaubst du an diesen Markt oder glaubst du, das ist irgendein theoretisches Konzept, was nicht funktionieren wird?
Naja, es funktioniert schon. Ja. In Hamburg gibt es Expo, die das eigentlich machen.
Die allerdings so mit ein paar Problemen zu kämpfen haben.
Naja, ja. Ich glaube, am Ende, sie haben es gut umgesetzt. Ab und zu, manche Investments laufen gut, anderen weniger gut. Aber das ist ja bei aller, bei Aktien, bei Häusern genauso. Das ist überall das Gleiche. Also ich glaube, prinzipiell ist es gut umgesetzt. Sondern es macht Sinn, glaube ich, wenn Menschen sagen, ich glaube, es ist nicht schlau, alleine in Aktien zu sitzen, es ist nicht schlau, alleine in Staatsanleihen zu sitzen, es ist nicht schlau, alleine in Immobilien zu sitzen. Also am Ende geht es Portfoliotheorie, gut verteilen. Und wenn es dafür sorgt, dass man teilweise Immobilien besitzt, macht das Sinn. Ich glaube, Blockchain wäre, also im Sinne von Smart Contracts, sehr sinnvoll für Baufinanzierung, glaube ich, langfristig. Aber
wie würde das dann funktionieren?
Ja, wenn Sie einen Smart Contract haben und sagen, wir brauchen 10 Kriterien, die man abhakt, Dokumenten, die man abhakt oder wie auch immer, bevor eine Auszahlung stattfinden kann. Und dann gibt es eine Blockchain-Übertragung grundbuchmäßig von Eigentümer A nach dann der Käufer. Das wäre eigentlich sehr, also inhaltlich vorprogrammiert. Ich glaube, die Umsetzung, das braucht noch lange Zeit, weil das braucht dann sehr viel, wie gesagt, wir sind noch bei der Digitalisierung der Grundbücher, bevor wir dann zu Blockchain kommen und das auch die Aufsicht gut fände. Auch wenn ich glaube, es gibt ein paar Vorteile, wenn man nicht mehr mit Papier hantiert, glaube ich, sind wir nochmal 10 Jahre weiter. Aber sicherlich was irgendwann kommt, bin ich mir sicher. Ja.
Also auch, dass man quasi durch die Straße geht und denkt so, okay, das Haus hier ist schön, vielleicht investiere ich da mal rein, kaufe mir da irgendwie einen Anteil. Das ist ja so die langfristige Vision, die da manche Unternehmen haben.
Boah, aber dann bräuchte ich das Angebot, dann müsste es irgendwie eine Website, ich meine, das gibt es so in Australien, ja? Sie kommen an ein Haus vorbei, dann sehen Sie, was der Preis wäre. Dann müssen Sie die Chance haben, dass Sie es dass das zum Teilverkauf oder so da wäre. Boah, das wäre, glaube ich, sehr weit gedacht. Aber alleine schon mal die Idee, dass man sagt, wir können mal weg von diesem Papier und das ist sehr traceable elektronisch, das, glaube ich, wäre für alle schon ein Win im Markt. Hm. Aber ich glaube, Zukunftsmusik ist jetzt nicht sowas, was ich erwarte in den nächsten 5 Jahren. Okay. Ich freue mich, wenn es käme, aber ich glaube nicht so einfach. Also momentan sind Themen, die den Markt eher beschäftigen, glaube ich, wie gesagt, der Shift von den Vertrieben, das Thema ESG, logischerweise, ist überall ein Thema natürlich, sicherlich mit den Energiekosten, die es jetzt gibt. Und wie können wir Sachen effizienter machen? Ich glaube, das ist immer natürlich eine Suche von aller Player im Markt. Und dann digitale Blockchain, glaube ich, ist die weitere Stufe irgendwann.
Okay. Alles klar, zum Schluss haben wir immer noch so eine kleine Kategorie, weil du ja als Manager auch immer so ein bisschen in die Zukunft schauen musst. Habe ich so ein paar Predictions aus verschiedenen Themengebieten und bin mal gespannt, wie du dazu stehst.
Jetzt habe ich schon Angst.
Okay, nee, muss keine Angst haben. Also, in 18 Monaten ist N26 mehr wert als die Deutsche Bank.
Das glaube ich nicht.
Okay. Welche Fintech-Innovation entsteht, auch so in den nächsten 18 Monaten, 24 Monaten, die du dir immer schon mal gewünscht hast?
In den nächsten 18 Monaten, wie gesagt, ich freue mich, wenn ein bisschen mehr diese Blockchain durchsetzt für Smart Contracts. Ne? Mein Favorit war immer Trade Finance. Ich glaube, da macht es am meisten Sinn. Wenn Sie das sehen, wie Container-Shipping passiert in der Welt, dann freue ich mich, wenn da ein bisschen mehr Digitalisierung stattfindet.
Mhm. Und Ende des Jahres ist der Bitcoin-Kurs eher bei 0 oder bei 100.000, auch so als Gradmesser, wie du diesen Markt siehst.
Ich äußere mich mal als Non-Believer bei den Bitcoins und ich habe mir nachweislich geäußert, dass Believer im Blockchain, es hat keinen fundamentalen Wert für mich. Also wenn ich wählen muss zwischen 100 und 0, dann ist es für mich reines Gezocke, dann sage ich 0.
Alles klar. Vielen Dank für deine Zeit, Thomas, und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Vielen Dank.
Das war's schon für diese Woche. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Bei Feedback meldet euch gerne unter der Mailadresse kaspar.schlenk@financefwd.com oder schreibt mir in den sozialen Netzwerken. Und wir freuen uns natürlich über positive Bewertungen in den Podcast-Playern. Bis nächste Woche.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.